Predigt heute wird eine ganz einfache, weil es eigentlich um das grundlegendste Thema geht, was ein Christ sich überhaupt vorstellen kann. Und das beschreibt Paulus ganz gut in Römer Kapitel 10. Da wird es um die Verse 5 bis 15 gehen. Paulus schreibt da an die Gemeinde in Rom, Welthauptstadt der damaligen Zeit, also ungefähr vergleichbar mit Jena heutzutage. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, könnt ihr die ja gerne aufschlagen, Römer Kapitel 10. Aber wir werden es auch da vorne am Beamer sehen, wenn ihr es von da hinten auch sehen könnt. Wäre super. Genau, ich werde die Verse vorlesen, Römer Kapitel 10, die Verse 5 bis 15. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen, oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es doch aber so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat, und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Ich möchte zu Anfang noch mal kurz beten. Vater, ich bitte dich wirklich, dass du unsere Herzen aufmachst für dein Wort und dass es dein Wort ist, was gesprochen wird. Vieles kommt uns vielleicht bekannt vor, vieles haben wir schon oft gehört, vielleicht ist es uns auch ganz neu. Ich bitte dich einfach, dass du wirkst und dass du hier im Mittelpunkt stehst. Ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte schenkst und dass es wirklich du bist, der spricht, dass du mich aus dem Weg nimmst und dass wir heute verändert aus diesem Gottesdienst gehen und was von dir lernen können. Amen. Ich werde nochmal die ersten drei Verse vorlesen und dann ich werde das so ich mache das nicht, weil man es so machen muss, sondern weil das wirklich bei dem Text geht, in drei Teile teilen. Und der erste Teil werden die ersten drei Verse sein, 5 bis 7. Da geht es so um die menschlichen Versuche, wie die Menschen versuchen, irgendwie zu Gott zu kommen. Und dann im zweiten Teil, die Verse 8 bis 13, da geht es so um die göttliche Initiative, das, was Gott getan hat, um irgendwie den Weg frei zu machen. Und ganz zum Schluss, in den letzten beiden Versen, 14 und 15, da geht es dann so um die Herausforderung, die das für uns mit sich bringt. Und ich werde jetzt mit den Versen 5 bis 7 nochmal anfangen, die vorlesen und dann da durchgehen. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsse man Jesus von den Toten heraufholen? Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich so die Welt und die Weltgeschichte anguckt, dann gab es eigentlich schon immer und überall Religionen oder Philosophien, die irgendwie versucht haben, sich so den Weg zu Gott hinzuarbeiten oder den Weg zu Gott zu finden oder Gott komplett wegzuerklären. Und das ist genau das, was Paulus hier in den Versen beschreibt. Was Religionen grundsätzlich eigentlich machen, ist das, was hier in Vers 6 beschrieben wird, wo Paulus sagt, hey, du brauchst nicht in den Himmel hinaufzusteigen, um irgendwie Christus herunterzuholen. Aber das ist genau das, was Religionen machen. Sie versuchen irgendwie, sich den Weg zu Gott hochzuarbeiten. Sie merken, da ist irgendwas Göttliches, irgendein Gott oder so, irgendwas, was sie nicht greifen können. Und sie merken aber, dass sie offensichtlich davon getrennt sind. Und sie versuchen, diese Mauer, die offensichtlich zwischen ihnen und Gott steht, irgendwie durch gute Taten durch Fasten, durch Gebet, durch irgendwelche religiösen Pflichten und Rituale irgendwie zu überbrücken. Aber die Bibel ist da ganz deutlich und sagt, diese Trennung kann kein Mensch aus sich selbst heraus überbrücken. Und das ist genau das, was viele Religionen machen. Was uns vielleicht noch ein bisschen bekannter ist, sind so die ganzen Philosophien und all die Menschen, die versuchen, Gott um jeden Preis komplett wegzuerklären. Und die quasi so à la Nietzsche sagen, Gott ist tot. Und das ist genau das, was Paulus hier in Vers 7 beschreibt. Du musst dich nicht fragen, ob man in den Abgrund hinuntersteigen kann, um Gott aus dem Totenreich zu holen. Aber das ist so die Einstellung, die viele Leute haben. Gott ist tot und Religion ist sowieso nur Blödsinn und vielleicht, wenn man großzügig ist, noch so ein bisschen Opium fürs Volk und die Stütze für die Schwachen, die es sonst nicht durchs Leben packen. Und die Bibel ist dann so ein Märchenbuch und Jesus ist ein moralischer Lehrer, der irgendwie in seinem Grab verwest und der vielleicht mal was Gutes für die Menschheit getan hat. Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die viele Menschen so in unserem breiten Graden haben. Das glaube ich, was total, total Absurdes ist. Also es gibt diese zwei Einstellungen. Einmal versuchen die Leute entweder, sich den Weg hoch zu Gott zu arbeiten, oder sie sagen, Gott ist eh tot und die Einzigen, die was bewirken können, sind im Grunde nur wir, du und ich. Und ich habe so den Eindruck, mit solchen Leuten hat man ja oft zu tun, die sagen, Gott gibt's nicht, Gott ist tot. Wenn man mit solchen Leuten im Gespräch ist, habe ich oft den Eindruck, dass die vom Christentum genau diese Vorstellung haben, wie sie in Vers 6 beschrieben wird, nämlich dass Christentum genauso eine Religion ist, die versucht, sich irgendwie den Weg zu Gott hochzuarbeiten durch irgendwelche moralisch guten Taten und so weiter. Und dass, wenn man das dann als Christ schafft, dann fühlt man sich gut und dann fühlt man sich vielleicht auch anderen überlegen, weil man ja bessere moralische Maßstäbe hat oder irgendwas. Und ich habe so den Eindruck, dass die Außenwirkung, die wir als Christen oft haben, genau die ist, dass wir so werksgerecht sind. Dass wir Christen sind für das, was wir tun, oder Christen wegen dem, was wir vorgeben zu tun. Aber die Bibel ist auch da ganz klar. Und die Bibel sagt, im Christentum geht es nicht darum, was wir tun oder was wir Christen vorgeben zu tun, sondern im Christentum geht es darum, was wir Christen einsehen, nicht aus uns selbst heraus tun zu können. Martin Luther hat das auch schon gesagt, die Kirche ist eine Kirche der Sünder. Die Kirche ist eine Kirche der Sünder, die einsehen, ich bin nicht perfekt, ich bin sowas von sündig und ich kann nicht aus mir heraus irgendwie den Weg zu Gott da hochschaffen. Aber viele, viele Nicht-Christen, viele Kirchenferner haben, glaube ich, so den Eindruck, dass das Selbstverständnis von Kirche ist, ja, wir sind die Guten, die nicht so viel sündigen, und ihr seid die Bösen, ihr seid die Schlechten, ihr seid die Sündigen, die sowieso alles falsch machen. Und ich glaube, unsere Außenwirkung ist oft vielleicht nicht die, die wir haben sollten. Und da frage ich mich, vermitteln wir wirklich das richtige Bild davon, was unser Glaube bedeutet? Und ich frage mich oft, wenn du der einzige Christ wärst, den jemand aus deinem Bekanntenkreis kennt, und das ist vielleicht sogar oft der Fall, was würde er über die Christen sagen? Oder wenn ich morgen früh in Jena auf dem Marktplatz eine Umfrage machen würde, ob die Leute Christen kennen und was sie von Christen halten, was sie für einen Eindruck von denen haben, was ist das, was den Leuten im Gedächtnis bleibt? Was ist das, was die Leute antworten würden? Sind wir die, die nur dafür bekannt sind, dass wir grundsätzlich gegen alles sind und nichts erlaubt ist? Sind wir nur als so die Moralapostel bekannt? Sicherlich ist es wichtig, sich gegen ethische Missstände irgendwie auch mal zu Wort zu melden und nicht einfach tatenlos zuzusehen, wie unsere Gesellschaft den Bach runtergeht. Aber ich frage mich, wenn alles, was Menschen über Christen denken, wenn sie mich sehen, ist, ach, der ist sowieso gegen alles, dann läuft vielleicht irgendwas falsch. Was bleibt den Menschen im Gedächtnis, wenn sie mit dir in Kontakt kommen? Und was bleibt den Menschen im Gedächtnis, wenn sie mit uns als Gemeinde in Kontakt kommen? Wir glauben ja, dass wir eine persönliche Beziehung mit Gott haben als Christen. Eine persönliche Beziehung mit Gott, unserem Vater, unserem König, unserem Schöpfer. Und dass wir eben nicht mehr von ihm getrennt sind. Und dass wir dadurch auch dem Sinn unseres Lebens vollkommen entsprechen können, weil wir mit ihm und für ihn leben. aber wir glauben das doch nicht, weil wir irgendwie das verdient hätten und im Gegensatz zu den bösen anderen, die das nicht verdient hätten, sondern wir glauben das, weil wir sehen, hey, wir sind genauso schlimm wie jeder andere auch. Und allein Gottes Gnade kann schenken, dass wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Es gibt also in unserer Gesellschaft, glaube ich, die versuchen, sich irgendwie den Weg zu Gott hochzuarbeiten. Und die sagen, Gott ist tot. Und die gar nicht daran glauben. Aber unsere gute Botschaft ist ja, dass eben Gott nicht in unerreichbarer Ferne ist und dass Gott genauso wenig tot ist. Und da geht Paulus jetzt im zweiten Teil ein bisschen mehr drauf ein, in Versen 8 bis 13. Ich werde die nochmal vorlesen und dann werde ich zu jedem Vers ganz kurz was sagen, damit ihr nicht eine halbe Ewigkeit hier sitzen müsst, weil da könnte man zu jedem Vers eine eigene Predigt schreiben. Ab Vers 8, ich lese nochmal vor. Im Gegenteil, sie sagt, also die Gerechtigkeit aus Glaube, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was mir so in Vers 8 aufgefallen ist, da geht's direkt nochmal genau um das, um diese Trennung. Und Vers 8 sagt, hey, Jesus ist auf die Erde gekommen, eben damit Gott nicht mehr in unerreichbarer Ferne ist, sondern damit Gott in greifbare Nähe rückt. Das hat Jesus für uns getan, weil er genau wusste, dass wir diese Trennung nicht überwinden können. Und seit Jesus muss auch niemand mehr versuchen, diese Trennung zu überwinden. Und dann geht Paulus weiter in Vers 9. Und da gibt's, glaube ich, so zwei Kernpunkte in diesem Vers. Da steht, wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also einmal dieses Herz und Mund und bekennen und glauben. Und ich glaube nicht, dass Paulus sagen will, wenn du glaubst, dann musst du erst mal 96,5 Personen auch bekennen, dass du an Jesus glaubst, sonst wirst du nicht gerettet. Aber ich glaube, er will sagen, dass das halt fest zusammengehört, dass Glaube und Bekenntnis einfach nicht trennbar ist. Und das Zweite ist die Frage, woran gilt es eigentlich zu glauben? Und da ist Paulus ganz klar, er sagt, daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er von Gott auferweckt wurde. Und das sagt er auch an anderer Stelle im 1. Korintherbrief zum Beispiel, Kapitel 15, Vers 14, da sagt er, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist die Verkündigung des Evangeliums sinnlos, dann ist es sinnlos, dass wir euch das Evangelium verkünden und dann ist es auch sinnlos, dass ihr daran glaubt. Paulus war fest davon überzeugt, dass die Auferstehung Jesu die Grundlage von unserem Glauben ist. Und an der Stelle muss ich mal kurz Frust als Theologiestudent ablassen. Es ist schockierend, dass die überwältigende Mehrheit aller theologischen oder der meisten theologischen Fakultäten in Deutschland im Grunde ihre ganze Energie und Zeit darin investiert, alle Wunder, allen vorneweg die Auferstehung aus der Bibel wegzuerklären. Sodass am Ende noch so ein schönes, nettes, moralisch-ethisches Grundgerüst übrig bleibt, ohne Grundlage, ohne Kern und ohne Ziel. Das ist dann vielleicht gesellschaftsfähig, aber mehr auch nicht. Die Auferstehung ist der Kern unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir genauso wie jede andere Religion, dann ist Gott irgendwo ganz weit fern oder tot. In Vers 10 geht es dann weiter. Und Paulus nennt diesen Ausdruck gerecht erklärt werden. Jeder, der bekennt und glaubt, der wird gerecht erklärt. Und ich habe mich gefragt, wenn man das zum ersten Mal hört, dann stellt man sich bestimmt die Frage, was ist eigentlich gerecht erklärt und wozu brauche ich das? Und ich glaube, es geht darum, dass ich mit meiner ganzen Ungerechtigkeit, mit meiner ganzen Fehlerhaftigkeit, Sündhaftigkeit, Unzulänglichkeit, Unperfektheit, Unvollkommenheit, nenn es, wie du willst, dass das einfach von Grund auf dem Wesen Gottes widerspricht, dass Gott ein perfektes, vollkommenes, reines Wesen ist, ein heiliges Wesen, ein gerechtes Wesen. Und das ist so wie Licht und Finsternis. Da, wo Licht ist, da kann einfach keine Finsternis sein. Und genauso ist es mit mir und Gott. Da, wo ich als fehlerhafter Mensch bin, wo Gott als vollkommenes Wesen ist, da kann ich als unvollkommenes Wesen einfach nicht existieren. Und deswegen brauche ich jemanden, der mich gerecht spricht. Jemanden wie Jesus, der für mich den Platz einnimmt und sagt, hey, ich tausche Platz mit dir. Ich bin zwar gerecht und vollkommen, also Jesus sagt das, aber ich tausche das mit dir und ich nehme deine Schuld auf mich und ich bezahle den Preis für deine Schuld. Das bedeutet es, für gerecht erklärt zu werden. Und in Vers 11 geht es dann weiter, da sagt Paulus, jeder, der ihm vertraut, wird von dem Verderben gerettet werden. Und da kommt das Wort Vertrauen vor. Und das ist ganz entscheidend hier, weil das einen unglaublich großen Schritt bedeutet, Jesus meinen Platz einnehmen zu lassen. Zu sagen, hey, ich kann das nicht mehr. Mach du das. Ich schaff das nicht. Ich gebe dir die ganze Verantwortung. Ich leg dir mein Leben in die Hände. Das ist ein riesig großer Schritt. Das braucht ganz viel Vertrauen. Und ich kann das super gut verstehen, wenn Leuten das schwerfällt. Ich weiß nicht, man kann das vielleicht vergleichen mit einer OP oder so, wo man dann sein ganzes Leben dem Arzt in die Hände legt und darauf vertrauen muss, dass er das Richtige macht. Am besten unterschreibt man da am Anfang noch so ein Schriebs, wo drin steht, ja, ich weiß, das und das und das könnte alles schiefgehen. Und man muss einfach darauf vertrauen, dass der Arzt das richtig macht. Aber manchmal ist dieses Vertrauen eben lebensnotwendig. Auch wenn es schwierig ist. Und in den letzten beiden Versen von diesem Abschnitt, in den Versen 12 und 13, da sagt dann Paulus nochmal, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Jude und Nicht-Jude, dass Gott keinen Unterschied macht, dass das Heil, dass Rettung für jeden zugänglich ist. Und er bezieht das hier erstmal auf Juden und Nicht-Juden, was schon mal gut für uns ist. Aber ich glaube, das geht auch noch weiter. Ich glaube, dass Gott auch keinen Unterschied macht zwischen dir und einer Prostituierten oder mir und einem Mörder. Da gibt es zwar Unterschiede, aber die Gnade Gottes ist trotzdem für jeden zugänglich. Und ich hoffe einfach, dass wir als Gemeinde und auch jeder Einzelne von uns nicht voreilig irgendwelche Menschen verurteilen und sagen, ach, die Gnade Gottes versteht der eh nie. Ich hoffe, dass wir niemals zu früh einen Menschen aufgeben. Wir haben uns in den ersten Versen angeschaut, wie viele Menschen denken, mit Gott umgehen zu müssen. Entweder sich den Weg zu Gott hochzuarbeiten oder jegliche göttliche Autorität komplett zu verneinen und daran zu glauben, dass sie die Einzigen sind, die irgendwas bewirken können. Und da haben wir uns damit beschäftigt, wie Gott sich das überlegt hat und was er getan hat, damit der Weg zu ihm frei wird, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und jetzt in den letzten zwei Versen, die noch übrig sind, geht es um die Herausforderung, die das für uns mit sich bringt. Verse 14 und 15, ich lese die nochmal vor. Nun ist es doch aber so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Dieser Auftrag gilt uns allen, der Auftrag, der hier genannt wird. Und wer das nicht glaubt, der guckt am besten selber mal in Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20. Da gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, in alle Welt zu gehen, seinen Jüngern und damit auch uns. Und da sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ein Mensch, ein sehr faszinierender Mensch, muss ich sagen, der diesen